Gnade sei mit euch in Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Liebe Gemeinde, wenn man mit dem Flugzeug von Los Angeles nach Frankfurt fliegt, kann es sein, dass man ein Jetlag bekommt. Jetlag heißt, dass man mit der Zeitverschiebung Probleme hat. Auf der inneren Uhr ist es zum Beispiel 1 Uhr nachts, aber in Deutschland scheint die Sonne, weil es früh um 10 Uhr ist. Da läuft man herum wie Falschgeld, die Augen fallen einem beim Laufen zu, man fühlt sich wie im falschen Film. Von so einem Jetlag redet auch unser heutiger Predigtext aus dem ersten Brief des Paulus an die Thessalonicher im 5. Kapitel. Da geht es allerdings nicht um einen Interkontinentalflug, sondern um einen interdimensionalen Umzug. Durch die Taufe sind wir durch Jesus Christus versetzt worden aus dem Reich der Finsternis ins Licht. Wir sind nicht mehr Kinder der Nacht, sondern des Tages. Und deshalb sollen wir auch leben wie die Kinder des Tages und nicht mehr wie die Kinder der Nacht. Doch hört selbst. Von den Zeiten ab und Stunden, liebe Brüder, ist es nicht nötig, euch zu schreiben. Denn ihr selbst wisst genau, dass der Tag des Herrn kommt wie ein Dieb in der Nacht. Wenn sie sagen Friede und Sicherheit, dann überfällt sie schnell das Verderben wie die Wehen eine schwangere Frau. Und sie werden nicht entrinnen. Ihr aber seid nicht in der Finsternis, dass der Tag wie ein Dieb über euch komme. Denn ihr alle seid Kinder des Lichts und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. So lasst uns nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Denn die da schlafen, die schlafen des Nachts, und die da betrunken sind, die sind des Nachts betrunken. Wir aber, die wir Kinder des Tages sind, wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Denn Gott hat uns nicht bestimmt zum Zorn, sondern dazu, die Seligkeit zu besitzen durch unseren Herrn Jesus Christus, der für uns gestorben ist, damit, ob wir wachen oder schlafen, wir zugleich mit ihm leben. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Der Herr segne an uns sein Wort. Amen. Bevor ich eine Zusammenfassung für wesentliche Aussagen des Predigtextes gebe, möchte ich stichwortartig auf einige Begriffe aus dem Bibeltext eingehen. Zeiten und Stunden. Zeiten, von griechisch Chronos, bedeutet eine Zeitspanne, die aus mehreren Abschnitten besteht. Stunden kommt von griechisch Kairos. Das ist der entscheidende Zeitpunkt bzw. der Zeitpunkt, an dem ich eine Entscheidung treffen muss. Zeiten und Stunden drücken aus, dass die Wiederkunft von Jesus nicht ohne Vorankündigung kommt, sondern dass es ein Prozess ist. Unsere Textstelle steht nicht im Widerspruch zu 2. Thessalonicher 2, 1-12, wo Paulus beschreibt, was vor Jesu Wiederkunft passieren wird. Tag des Herrn ist das jüngste Gericht. Die Worte "Ihr selbst wisst genau" bedeuten, dass die Gemeinde damals eingehend unterrichtet war über die Wiederkunft Jesu. Es war ein zentrales Thema. Kennen wir uns auch so gut aus mit den Aussagen der Bibel über das jüngste Gericht? Kinder des Lichts, Kinder des Tages sein, ist israelitische Redeweise. Kind von etwas sein heißt, davon abstammen, dadurch geprägt sein, zu etwas ganz gehören. Nun will ich meinen Predigtaufbau nennen. Wir Christen sollen wach sein für das Ende der Welt, denn erstens, Jesus Christus kommt wie der Dieb in der Nacht. Zweitens, wir aber sind Kinder des Tages und sollen drittens auch so leben. Zuerst also, der Tag des Herrn und damit Jesus Christus selbst kommt wie der Dieb in der Nacht. Jesus kommt wie ein Dieb, also ohne Ankündigung. Jesus selbst sagt ja, dass niemand außer dem Vater im Himmel den Zeitpunkt des jüngsten Gerichtes weiß. Das Weltgericht bringt Verderben für die, die nicht Jesus nachfolgen wollen. Paulus vergleicht die Wiederkunft von Jesus mit der Niederkunft einer Frau. So wie die Wehen schlagartig einsetzen können, sehr schmerzhaft sind und dazu unausweichlich, egal ob sich die werdende Mutter hockt oder legt oder stellt, so wird auch das Weltgericht plötzlich kommen, schmerzhaft sein und unausweichlich. Und so wie die Wehe kommt, egal ob es der Mutter gerade passt oder nicht, so kommt auch der jüngste Tag, egal ob Menschen gerade in den Urlaub fahren wollen oder in 5 Monaten in Rente gehen. Jesus kommt wie der Dieb in der Nacht. Aber wir sind Kinder des Tages. Das ist der zweite Gedanke der Predigt. Im Predigtext heißt es, ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages. Wir sind nicht von der Nacht noch von der Finsternis. Ihr merkt, hier findet eine neue, andere Verwendung des Wortes Nacht statt. Es geht nicht darum, dass Jesus überraschend nachts kommt, wie eben, sondern es geht um ein Leben entweder der Finsternis oder im Licht. Vorhin habe ich gesagt, dass die Taufkerze ein Zeichen dafür ist, dass Jesus Christus das Licht auch in Oskars Leben ist, der heute getauft wurde. Jesus Christus ist das Licht der Welt. Er lässt uns im Licht und am Tage leben, wenn wir ihm nachfolgen. Wir Christen leben im Licht statt in der Finsternis. In unserem Bibeltext werden einige Gegensätze zwischen Christen und Nichtchristen beschrieben. Die Nichtchristen schlafen und sind betrunken, die Christen wachen und sind nüchtern. Nichtchristen leben in der Finsternis und sind von der Nacht, Christen leben im Licht und sind Kinder des Lichtes und des Tages. Nichtchristen werden böse überrascht und ergriffen vom Weltgericht, Christen nicht. Nichtchristen erleben plötzliches und unentrinnbares Verderben, Christen sind nicht zum Zorn bestimmt, sondern zur Erlösung. Dabei betone ich, kein Mensch muss nicht Christ bleiben. Jesus lädt jeden ein. Und ich sage an Christi statt alle Nichtchristen, lasst euch versöhnen mit Gott, ihr wartet auf euch. Andersherum gilt auch, kein Mensch muss Christ bleiben. Auch Kinder des Tages können Nacht wandeln, können einschlafen und nachtaktiv werden und dann nicht mehr zurückfinden zu einem Leben im Licht. Deswegen hören wir ja heute diesen Bibeltext als Ermahnung. Außerdem wird durch diese Gegenüberstellung klar, wir Christen als Tageslichtmenschen passen nicht in diese unsere nächtliche Welt. Aber wir sollen und müssen trotzdem in ihr leben. Jedenfalls braucht es uns da nicht zu wundern, wenn wir einfach nicht ins Schema passen. Wenn wir uns eher am Rand der Gesellschaft fühlen oder vorfinden. Keine Sorge, da sind wir in guter Gesellschaft. Jesus Christus war auch am Rande der Gesellschaft, nicht in der Mitte. Nicht bei den VIPs oder in den Talkshows zur besten Sendezeit, oder bei Großveranstaltungen, die mit Steuergeldern finanziert werden. Vielleicht kann man der Corona-Krise trotz ihrer schlimmen Folgen auch etwas Gutes abgewinnen, nämlich, dass wir Christen, dass die Kirche aus ihrer vermeintlich guten und respektierten Stellung in der Gesellschaft weggefegt wird. Wir sind in den Augen der Welt nicht systemrelevant. Gott sei Dank, kann man da nur sagen. Es wäre ja noch schlimmer, wenn wir Christen das System dieser Erde am Laufen hielten, ja? Wir sollen der Obrigkeit untertan sein und Steuern zahlen. Aber es wäre fatal, wenn die Kirche der Steigbügelhalter für staatliche Machtausübung wäre. Das war sie leider öfter in der Geschichte und das haben wir DDR-Bürger ja in der Schule immer wieder unter die Nase gerieben bekommen. Systemrelevant sind wir laut Jesus Christus für diese Welt nur in der Form des Salzes. Also als winzige Körnchen in der großen Suppe. Und wir sind systemrelevant nach Jesu Willen als Licht der Welt. Und weil die Dunkelheit ja das Licht scheut, sollte es uns nicht wundern, wenn wir, während wir das Licht von Jesus weitergeben, gemieden werden von unseren Mitmenschen oder man sich vor uns die Augen zuhält oder zumindest das Gesicht verzieht und blinzelt. Wenn, ja, wenn wir das Licht Jesu Christi auch wirklich reflektieren als Kinder des Lichtes. Und damit wir das tun, ermahnt uns Paulus, dass wir auch als Kinder des Lichts leben. Das ist der dritte Gedanke der Predigt. Bitte beachte die Reihenfolge. Weil wir aufgrund der Gnade Gottes durch Glauben und Taufe Kinder des Lichtes sind, sollen wir auch so leben. Nicht etwa sollen wir uns anstrengen, wach zu leben, damit wir Kinder des Lichtes werden. Theologisch zusammengefasst, aus der Rettung folgt die Heiligung, aus der Gabe die Aufgabe, aus dem Zuspruch der Anspruch, nicht andersherum. Das wäre Werkgerechtigkeit. Es heißt im Predigtext, ihr alle seid Kinder des Lichtes und Kinder des Tages, wir sind nicht vor der Nacht noch vor der Finsternis. So lasst uns nun nicht schlafen wie die anderen, sondern lasst uns wachen und nüchtern sein. Wir wollen nüchtern sein, angetan mit dem Panzer des Glaubens und der Liebe und mit dem Helm der Hoffnung auf das Heil. Darum tröstet euch untereinander und einer erbaue den anderen, wie ihr auch tut. Wir sollen als Kinder des Lichtes vier Dinge tun. Wachen, nüchtern sein, angetan mit dem Glaubenspanzer und einander trösten. Zuerst einmal sollen wir also wachen. Was bedeutet das? Es bedeutet zum einen, dass wir wie die Christen in Thessalonich die Fakten und Basics des jüngsten Gerichtes kennenlernen und uns damit vertraut machen. Lest die Bibel, zum Beispiel die beiden Thessalonische Briefe. Zum anderen bedeutet wachen, dass wir uns nicht in falscher Sicherheit wiegen und einschlafen, weil wir den Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi berechnet haben. Jesus sagt seinen Jüngern über das Weltende, ihr wisst weder Tag noch Stunde. Damit erteilt er allen Berechnungen eine Absage. Logisch. Denn wozu sollte eine Berechnung der Wiederkunft von Jesus anderes dienen als dazu, dass man genau zu diesem Zeitpunkt für Jesus bereit ist? Übrigens, wenn Menschen Sehnsucht nach der Wiederkunft von Jesus Christus haben, weil sie zum Beispiel sehr leiden, dann hören wir in der Bibel, dass sie Gott bitten, sie zu erlösen oder sofort zu kommen. Sie fragen zum Beispiel, Herr, wie lange noch? Sie beten also, statt zu rechnen. Das Ausrechnen des Termins von Jesu Christi Wiederkunft beinhaltet zugleich, dass man vorher eben nicht bereit zu sein braucht, weil ja das Ende noch nicht kommt. Ihr merkt, da wird das scheinbar christliche Berechnung Gotteslästerung, eine antichristliche Verrechnung meiner Schlauheit mit Jesu Terminkalender, eben eine Maßnahme, um bis auf diesen letzten Tag, wo Jesus kommt, nicht so leben zu müssen wie Jesus. Jesus aber will, dass wir jeden Tag so leben, wie er es lehrte. Man könnte sagen, dass es einen Zahlencode gibt, der euch davor bewahren kann, einem Guru oder Irrlehrer auf den Leim zu gehen. Der Code lautet 2513. Wieso? Weil in Matthäus 25,13 Jesus Christus sagt, ihr wisst weder Tag noch Stunde. Mit diesem Jesus-Zitat könnt ihr jedem beeindruckenden Zahlensystem zur Vorhersage des Weltendes ein nüchternes Ende bereiten. Da bin ich bei der zweiten Bedeutung davon, was es heißt zu wachen. Wir sollen nüchtern sein. Nüchternheit und Wachheit gehören zusammen. Wer viel getrunken hat, kann bald die Augen nicht mehr offen halten, kriegt von seiner Umwelt kaum noch etwas mit, die Augen fallen allmählich zu und man schläft ein. Nüchtern zu sein heißt, nicht dem Alkoholrausch zu verfallen. Alkoholgenuss ist in der Bibel erlaubt, aber nicht Alkoholmissbrauch. Dazu heißt es in der Bibel, sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Wir sollen uns aber auch nicht durch andere Dinge berauschen, wie Ideologien, Axiome, unbewusst übernommene Denkweisen und Handlungen, unbegründete Hoffnungen, das Belügen anderer und unser selbst. Nüchtern zu sein heißt, alle Rauschmittel von mir fernzuhalten, damit ich wachsam sein kann und Jesus begegne. Im Krankenhaus muss man ja auch nüchtern bleiben, damit die wichtige Operation durchgeführt werden kann. So sollen wir nüchtern sein, damit wir wachsam sein können. Wir sollen nicht in Axiompantoffeln und Ideologiebademanteln durch unser Leben schlurfen, sondern hellwach sein. Wir Christen sind eben helle. Und was sollen wir als helle, wache Christen tun? Wir sollen unsere Augen vor der Wirklichkeit nicht verschließen, sondern den Tatsachen ins Auge schauen und bei Jesus, bei der Wahrheit bleiben. Es ist ein häufiger Plot in Filmen, eine Standardszene, dass eine Filmfigur schläft oder betäubt oder betrunken ist und auf einen Abgrund oder sonst eine Katastrophe zurast. Der Held versucht nun, während dramatische Musik spielt, die Person wachzurütteln, damit sie das Steuer herumreißen und die Katastrophe abwenden kann. So sollen wir selbst nüchtern und frei von Räuschen aller Art sein, damit wir selber nicht in den Abgrund fahren, sondern in den Himmel. Und damit wir anderen Menschen helfen können, das Steuer ihres Lebens herumzureißen und vielleicht im letzten Augenblick Kurs auf Jesus Christus zu nehmen. Ganz aktuell kann so ein nicht-alkoholischer Rausch sein, dass man sich wegen Corona im Internet von einer Analyse zur nächsten klickt und spürt, wie die Panik in einem hochsteigt. Aus dem Wunsch, mehr Sicherheit zu erlangen und mehr Ruhe durch mehr Wissen, können gesteigerte Panik- und Angstzustände werden. Das kann genauso geschehen, wenn man aus Anlass von Corona immer weitere Fakten sammelt zu Kritik, die geäußert wird über die jetzige Verhaltensweise der Regierung oder auch vieler Bürger. Es fällt einem nicht immer leicht, da zwischen gut begründeten alternativen Modellen und Fantasieprodukten zu unterscheiden. Auch daran kann man sich berauschen und merkt dann bitter, dass man die Wirklichkeit noch lange nicht ändern kann, auch wenn man Fehler bei den Politikern erkannt hat. So können Begeisterung und Ohnmachtswahrnehmung schnell aufeinander folgen oder sich sogar abwechseln und eben Panik erzeugen. Wir Christen sollen uns weder in das eine noch das andere hineinsteigern, sondern nüchtern bleiben und auf Jesus Christus schauen. Dann geraten wir selbst nicht in Panik und können gut schlafen. Dann bekommen wir durch Jesus Christus eine neue Perspektive auf die Corona-Situation geschenkt und vermögen, dem Schlechten auch etwas Gutes abzugewinnen, ohne das Schlechte gut zu nennen. Und wenn wir nüchtern bleiben, bleiben wir schließlich auch ansprechbar für unsere Mitmenschen mit ihren Sorgen und ihrer Panik. Und damit meine ich eben nicht, dass wir systemrelevant die Regierung verteidigen, sondern dass wir unseren Perspektivwechsel, den Jesus Christus uns geschenkt hat, mit anderen Menschen teilen. So ein Perspektivwechsel durch Jesus kann beinhalten, dass wir als Gemeinde Gott danken, dass bei uns kein Corona auftrat, dass wir nicht zum Ansteckungsherd geworden sind und uns auch niemand denunziert hat. Wir können Gott weiterhin um Bewahrung vor Corona und den Folgen des Umgangs damit bitten für uns und andere Gemeinden. Und wir können mit den Augen Jesu Christi sehen, dass Corona auch ein deutlicher Wegweiser ist, nämlich in Richtung Familie. Gottes heilige Ordnung ist die Familie. Sie, Der sogenannte Hausstand ist auf einmal die unhinterfragbare Basis für die Gemeinschaft von Menschen. Nicht selten bemerkt man den Wert einer Sache ja erst, wenn sie einem weggenommen wird. Und wir merken durch Corona, wie wertvoll analoge, echte zwischenmenschliche Beziehungen sind, auch über die Familie hinaus. Treffen mit Freunden, zusammen essen mit Arbeitskollegen und eben die geistliche Gemeinschaft unter Christen. Reale Beziehungen, körperliche Gemeinschaft mit anderen Menschen, das ist ein starkes Angebot der Kirche. Und dieses Angebot gründet auf zwei Taten Gottes. Zum einen auf der Schöpfung. Gott schuf die Menschen als Beziehungswesen zu ihm und untereinander. Gerade die Beziehung zwischen Mann und Frau in der Ehe ist ja eine körperliche Beziehung. Sie können nicht Kinder zeugen und bekommen, wenn sie nicht körperlich beieinander sind. So ist auch eben die Gemeinde nicht fruchtbar, wenn sie nicht tatsächlich beieinander ist, sondern nur virtuell. Die zweite Tat Gottes, die ein Argument ist für das starke analoge Angebot der Kirche, das ist seine Menschwerdung. Der ewige Gott Jesus ist eben nicht Zahl oder Buch oder Livestream geworden, sondern Mensch. Doch nun zurück zu den vier Taten der Lichtmenschen. Die dritte Tat von uns Lichtmenschen ist, die Rüstung aus Glaube, Liebe und Hoffnung anzuziehen. Damit wird wiederholt, was ich schon sagte. Wir leben nicht als Kinder des Lichts, Kraft unserer Wassersuppe und um uns den Himmel zu erarbeiten, sondern weil wir Lichtkinder sind, leben wir auch entsprechend. Die Kraft dazu kommt von Gott. Er hat uns Glauben, Liebe und Hoffnung gegeben. Der Glaube an den dreieinen Gott, die Liebe von ihm zu uns und unsere Hoffnung auf die ewige Herrlichkeit sind unser Lebensmittel, durch das wir es in dieser gottfeindlichen und lebensfeindlichen Welt aushalten. Und es ist unser Leuchtmittel, wodurch wir an andere das Licht von Jesus weiterschicken können. Die vierte Tat von uns Christen ist, dass wir uns gegenseitig trösten und erbauen. Dazu sage ich hier nur, auch gestandene Christen können ein Lächeln gebrauchen oder ein Dankeschön außer der Reihe. Das Gemeindeglied, was immer für andere da ist, freut sich selbst vielleicht auch einmal über Besuch. Liebe Gemeinde, es kann uns Christen immer wieder passieren, dass wir einen geistlichen Jetlag erleben, dass unsere Beziehung zu Jesus einzuschlafen droht, dass uns das Eintreten für die Wahrheit Jesus zu mühsam wird gegen den Trend. Dann brauchen wir einen Lichtblick, der uns aufweckt. Jeder Gottesdienst, jedes Abendmahl, jede Hausandacht, jedes Gebet, jedes Bibellesen bringt uns in Kontakt mit dem Licht der Welt, mit Jesus Christus. Der sendet dann einen Lichtstrahl in unser Leben. Und ein so erleuchtetes Leben wünsche ich uns allen. Amen. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christo Jesu. Amen.